Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Ich weiß gar nicht, was so witzig ist, Marius, dass du dich hier kaputt lachst, wenn ich das jedes Mal sage, aber so hat bis jetzt jede Folge bei uns angefangen und ich würde das auch gerne, sehr gerne beibehalten.
Das ist Freude, das ist Vorfreude, mein Lieber. Wir haben jetzt schon so lange Pause gehabt, das ist einfach eine pure Vorfreude.
Ja, ich hoffe das doch. Ich hoffe das doch, denn ja, ihr habt eine lange Zeit von uns nichts gehört. Und ein paar Themen, da hätten wir eigentlich was zu sagen müssen, haben wir aber nicht getan. Deswegen sind wir hier heute mal nochmal in voller Kapelle angetreten, um so ein bisschen ein Roundup zu machen der Lions Offseason bisher. Und ja, Marius habt ihr ja schon gehört, er ist lebendig und voller Vorfreude. Moritz ist diesmal auch wieder dabei. Moritz, Grüße an dich.
Schalömchen.
Und natürlich Christian heute auch wieder am Start.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wie gesagt, heute mal ein bisschen über die Offseason, weil es ist ja einiges passiert. Es sind Leute dazugekommen, es sind Leute abgegangen, es gab neue Verträge, sehr, sehr viele Dinge, die da passiert sind. Und wir wollen einfach mal reinstarten und zwar mit dem Thema, welcher Move euch denn so in der Offseason am besten gefallen hat. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt was sein, wo du sagst, das verstärkt uns am meisten oder sonst was. Es kann ein neuer Spieler sein, es kann ein neuer Contract sein, eine Verlängerung und, und. Und ja, da starten wir einfach mal rein mit dem Christian. Christian, was war da dein Highlight bis jetzt so von der Offseason?
Also mein Highlight war ein neuer Locker-Room.
Oh, ja.
Also nice. Marius kann uns ja da Auskunft geben, wie der alte aussah. Ich meine, wir haben ihn in zig Ansprachen von Dan Campbell gesehen und er war, glaube ich, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, was sie da jetzt reingebaut haben, ist halt wirklich irgendwie Locker-Room 4.0. Sieht sehr modern, sehr spacey aus. Ich habe gestern irgend so ein Short-Video auf YouTube gesehen, weil gestern wohl auch das erste Mal die Möglichkeit war, fürs Fußvolk sich den Locker-Room anzugucken. Es ist irgendwie mit belüfteter Schuhablage, es ist belüftete, wo du deine Shoulder-Pads reinpackst. es ist ein riesen beleuchteter Löwe an der Decke, der halt richtig geil aussieht. Also sie haben es ja echt schon Mühe gegeben, da wirklich was richtig, richtig Geniales hinzustellen und aufzubauen und damit natürlich auch den Spielern noch mehr Wertschätzung zukommen zu lassen. Irgendwo hatte ich auch gelesen, ja, im Alten stand halt irgendwo mittendrin irgendwo eine Tischtennisplatte und noch sonst irgendwelches Gerümpel. Also er war halt einfach in die Jahre gekommen, es war Zeit und auch das gehört ja zu einer Franchise dazu, dass sie da Geld in die Hand nehmen und ihren Spielern einfach adäquate Unterkunft für die Spiele geben. Und das finde ich einen sehr gelungenen, sehr tollen Move. Wie gesagt, jeder, der sich die Bilder anschauen will, ein bisschen suchen im Internet, da findet man alles Mögliche dazu. Geile Sache.
Ja. Sehr, sehr geiler Pick. Man muss auch dazu sagen, dass der Locker Room, es gibt ja immer so eine Umfrage am Ende der Saison oder zu Beginn der Saison, ich weiß es gar nicht, wo die Spieler quasi die Franchises bewerten können. Und der Locker-Room war tatsächlich eins der Dinge, die mit am schlechtesten bei den Lions abgeschnitten haben und auch eins der Dinge war, wo quasi alle gefordert haben, wenn ihr bitte Geld investiert, dann investiert es bitte in den Locker-Room. Und ja, da hat sich die Ford-Familie gedacht, das machen wir mal. Und hat da wirklich was sehr, sehr Geiles gezaubert. Vor allem, es kam ja auch so ein bisschen unerwartet, ne? Also man hat es ja von anderen irgendwie angeteasert bekommen und so. Ich glaube, Bengals oder irgendjemand hat noch einen neuen Locker-Room bekommen. Da wurde es ja ein bisschen angeteasert, aber bei den Lions kam das einmal so aus dem Nichts. So einfach das Mediateam hat dann einfach mal so gesagt, ja, wir droppen jetzt einfach mal so das Video vom neuen Locker-Room. Und geile Sache. Geiler Pick, ja.
Ich finde es super interessant, weil es da ja so quasi auch Firmen gibt, die sich halt einfach darauf spezialisiert haben. Ne? Also es ist jetzt so eine, habe ich irgendwie gelesen, so eine so der Old Royce unter den, wie du sagst, unter den Lockerrooms und Lockerroom-Bauern, die dann so durchs Land tingeln und vom College bis NFL überall irgendwie diese Lockerrooms gestalten. Was mich interessieren würde, ist, wurde denn der Gäste-Lockerroom irgendwie auch modernisiert oder bleibt das das alte? Oder ist das noch wie zu den Barrys-Zeiten, so, wo er auch immer gezeigt hat, wo einfach nur so Käfige sind, wo man mit Karabinerhaken so seine Sachen anhängen kann und man hat vielleicht so einen kleinen Holzhocker, den man sich unter den Allerwertesten schieben kann und das war dann so der Lockerroom. Das würde mich mal interessieren. Wie ist das? Wie sieht das denn eigentlich bei den Gästeteams aus? Also gibt man sich dann auch da so viel Mühe mit allem drum und dran oder sagt man, okay, für die muss es so reichen?
Die wichtigste Frage ist doch, also ich habe eben noch den Teaser dazu geguckt, die haben auf jeden Fall eine Billardplatte mitten im Lockerroom stehen. Aber die wichtigste Frage ist, haben sie einen goldenen Kübel für den Skipper mit reingebracht?
So schön in der Ecke von Dan ist wunderbar.
Sehr gut.
Das wär super. Was interessant
war, auf Skip.
Ich war mal beim FC Porto in der Stadion-Tour und da hat dann damals José Mourinho, also man darf nicht in die Heimkabine, die hat er als heilig ausgesprochen, da darf auch bei einer Stadion-Tour nicht rein. Aber er hat die Gästekabine extra alles in Portofarben streichen lassen und an der Decke überall sind so Bilder von den größten Erfolgen von Porto etc. pp. So damit, um den Gast so ein bisschen zu beeindrucken und oder auch einzuschüchtern. Das waren so ein bisschen die Mindgames. Wäre interessant, ob es das vielleicht im Football auch gäbe. Ne?
Du könntest ja so bei der O-Line und beim Quarterback könntest du ja so Highlights-Videos von Hutchinson auf so einem Display abspielen. Und hier beim Backfield und den Linebackern könntest du einmal so ein paar Läufe von Jahmyr Gibbs oder sowas auf den Screen bringen. Oder von St. Brown ein paar Catches. Würde ich zum Einstimmen. Würde ich feiern.
Ja, also könntest du auch eine Sonic Game Arcade Machine hinstellen, von wegen Do you want to feel like a winner?
Ja, auch interessant. Also, so viele Erfolge gibt es ja noch nicht, die man irgendwie da anmalen könnte. Das muss man halt auch dazu sagen. Moritz, wie sieht es eigentlich bei dir aus? So, was hat dir am besten gefallen bis jetzt, was dir da insgesamt?
Ich glaube, also ich habe zwei Sachen, die ich da in den Ring reinwerfen will. Ich möchte als allererstes die Verlängerung von Derek Barnes mit reinwerfen. Ich weiß, es ist langweilig, ist auch schon was länger her, ist auch schon zu Tode diskutiert worden, aber Barnes wird ein wichtiger Eckstein sein, besonders dahingehend, dass Alex Anzalone eventuell jetzt sein letztes Jahr bei uns hat. Mhm. Wenn da nicht eventuell noch eine Verlängerung im Raum drin steht und wir eventuell den Kader dann von hinten wieder verjüngern. Wenn jetzt Jack Campbell eventuell entsprechend Fuß gefasst hat. Und auf der anderen Seite, ich glaube, so ein sneaky MVP aus der Offseason, was Signings angeht, ist tatsächlich das sehr, sehr günstige Resigning von Levi Onwuzurike. Mhm. Weil ich habe jetzt auch so aus den Camps so ein bisschen gehört, dass wohl sein Jack-of-all-Trades Handeln extrem gut ankommt, gerade jetzt, wo sie halt damit rechnen müssen, halt ihm, dass er ihm halt noch die, was waren das, 6 Wochen innerhalb der Saison fehlen wird. Sprich, da wird höchstwahrscheinlich noch einiges an Workload auf ihn zukommen, die er hoffentlich gut verwandeln kann. Das könnte, also es könnte sich vital erweisen, ihn gebunden zu haben.
Absolut. Absolut. Bei Levi bin ich auch voll deiner Meinung. Sehr, sehr guter Deal, sehr, sehr cooler Deal. Und wenn der jetzt auch noch durchstartet, die Defensive Line ist absolut Bombe besetzt mit DJ Reader, mit Ali McNeil, wenn jetzt Onwuzurike halt das noch macht, Tyreek Williams haben wir jetzt noch dazu. Also da kann schon richtig, richtig geil was entstehen. Würde ich absolut feiern. Mhm. Und dann, Marius, bei dir. Was hast du uns mitgebracht?
Schwierig. Ich glaube, sie haben, ich schwank so ein bisschen, ich glaube, sie haben bei den Coaching-Staff sehr viel richtig gemacht, indem sie auch Shepard hochgezogen haben und so weiter. Ich glaube aber allgemein so, was ich als sehr, sehr wichtig oder gut empfand, war so ein bisschen den Trade, den die Lions gemacht haben auf der Corner-1-Position, indem man gesagt hat, okay, man lässt Carlton Davis ziehen, der wahrscheinlich ein ordentliches Sümmchen gefordert hat und vielleicht auch, weil er doch nochmal ein Jahr älter war, nicht ganz so in den Locker-Room oder in die DB-Gruppe reingepasst hat. Und man dazu gesagt hat, okay, man holt eben DJ Reed, der halt nochmal einen Ticken jünger ist, einen Ticken auch diese Vibes hat, die ein Tyrion Arnold hat, die ein Kirby Joseph hat oder auch ein Brian Branch zum Teil. Und ich glaube, das hat sehr viel gebracht. Und wenn man so ein bisschen auch die Interviews verfolgt mit Brian Branch, sieht er das ähnlich. Also er hat ja auch ganz klar gesagt, er sieht das Team in der Gänze, aber auch vor allem die Defense deutlich weiter, als sie es letztes Jahr war. Vor allem aber auch in dem Punkto Chemie unter den Spielern und so ein bisschen auch dieser Zusammenhalt und dieser Vibe an sich unter den Spielern ist nochmal deutlich stärker, als es letztes Jahr war, was für mich so ein bisschen dafür spricht, okay, da war jetzt auch der Fokus da drauf, jemand ähnlich Ebenbürtiges zu holen, der da noch ein bisschen besser reinpasst, was ja eh schon mal eine Devise ist, um da ein bisschen das Ganze zu komplettieren, dass man sagen kann, okay, diese zweijährige Baustelle, die wir da jetzt hatten, oder fast schon dreijährige Baustelle mit den DBs, können wir so langsam aber sicher abschließen.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, vielleicht um die Frage von meiner Seite abzuschließen. Ist jetzt eigentlich recht kürzlich auch passiert, aber fand ich einfach nochmal absolut cool, weil es auch so emotional war, war dieser kurze Teaser, den man von Jared Goff hatte, für die zweite Season von Quarterback. Es waren sehr, sehr cool, sehr, sehr viel coole Moves gewesen von den Lions diese Offseason, das muss man sagen, insgesamt. Aber das nochmal zu sehen, so diese Person von, also Jared Goff, wie dankbar er ist und wie du auch siehst, wie schnell sich dieses, oh, ich wurde abgesetzt, abgeschoben von den Rams hin zu, ey, das ist aber super geil und hier habe ich ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Wertschätzung. Das fand ich mega cool und das freut mich einfach und das hat jetzt auch nochmal unterstrichen, dass wir diesen Change in der Culture bei den Lions auf jeden Fall hinbekommen haben und ich glaube, das wird eine richtig, richtig gute Wirkung haben, auch für die Lions hinsichtlich anderer Spieler. Ja, kommen wir zu den nicht so schönen Dingen. Moritz, gab es was, wo du sagst, das hat mir gar nicht gefallen, beziehungsweise ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, gab es mehrere Dinge und du sagst, das hat dir am wenigsten gefallen?
Ich glaube, das ist der Domino-Effekt, oder was mir am wenigsten gefallen hat, ist der Domino-Effekt, der jetzt aus Frank Ragnows Abgang so ein bisschen in die Wege geleitet worden ist. Also ohne, dass ich jetzt auf das Retirement von Frank reingehen will. Er hat das aus einem guten Grund gemacht, das sei ihm auch gegönnt, dass er in den Ruhestand gegangen ist. Aber die Frage, die sich halt letzten Endes hinten dran anstellt, was machen wir jetzt mit unserer O-Line? Ich bin zwar extrem zuversichtlich, wir haben mit Hank Fraley einen der besten O-Line-Coaches, die es in der NFL gibt. Ja, ich weiß halt nur nicht, ist das, was die Lions getan haben, genug? Das ist vielleicht Luxus auch, sich darüber zu beschweren, wenn man sich mal andere Teams anguckt und deren O-Lines. Aber ich glaube, das ist so eine der Sachen, die mir zumindest in der Offseason am meisten Bauchweh verursacht hat. Bis jetzt.
Ja. Ja, also ich habe ja, also man hat ja sehr viele Stimmen dazu gehört und auch viele, die aufgeschrien haben, warum habt ihr das nicht vor der Draft gemacht und hin und her. Also jeder, der glaubt, dass da nicht vor der Draft schon klar war, dass Frank Ragnow aufhört, der hat noch nie irgendwas von der NFL verstanden.
Also, ja, also das war denen bekannt, das wird den Lions bekannt gewesen sein und die werden ihn auch genau. Schon gebeten haben, das Retirement später zu veröffentlichen, schon allein aus einem draft-taktischen Grund.
Genau, ja.
Genau. Also spätestens, wenn sagen wir mal so, wenn da jetzt irgendwie einen Monat vom Draft gesagt worden wäre, oh, Frankie ist raus, ja, dann hätten viele Teams alles Mögliche dran gesetzt, um es vielleicht nicht unbedingt eine O-Line in den Draft zukommen zu lassen und wären vielleicht auch ein bisschen kritischer gewesen bei Trades, die uns eine O-Line letztendlich gebracht haben jetzt.
Ja.
Wieder, ne? Dann könnten wir jetzt eventuell nicht auf einen Rutledge gucken, der neu dazu gekommen ist und eventuell das nächste Stück wird in der O-Line, gell?
Ja, das ist das eine. Das andere sind ja auch Cap-Gründe. Also dieser Post-June-First-Cut, beziehungsweise wenn man dann sein Retirement ankündigt, hat halt nochmal andere Auswirkungen auf den Salary-Cap. Und das ist halt damit auch einfach für die Franchise deutlich besser, wie man dann das restliche Gehalt quasi irgendwo in den nächsten Jahren verbauen kann oder halt auch nicht. Und das hat sicherlich auch einen der Gründe gemacht. Es gab irgendwie ein Dings bei Pride of Detroit, wo Eric Schlitt mal irgendwie so die ganzen Kommentare, die vor dem Draft, nach dem Draft und so weiter von den entsprechenden handelnden Personen gekommen sind, mal so ein bisschen quasi rückwirkend analysiert hat, und da war schon relativ viel rauszulesen. Mhm. Wenn man dann klar wusste, wie sich die ganze Situation entwickelt hat, dass da was im Busch ist, und ja, es ist ja auch komplett nachvollziehbar. Ich meine, diese ganze Thematik ist so gekommen, wie sie ist, ist absolut nachvollziehbar. Ja. Es ist ein mehr als nachvollziehbarer Move gewesen, wenn du, wie gesagt, seine ganze Verletztenliste gesehen hast und mit welchen Einschränkungen er jetzt schon die letzten Jahre gespielt hat und so weiter, und trotz, dass er nach der Saison gesagt hat, er fühlt sich so gut wie nie etc. pp. Es gibt halt dann einfach die Monate, wo ein Spieler nachdenkt und auch sieht, eigentlich möchte ich auch mit meinen Kindern noch gescheit spielen können und dann nicht irgendwo im Rollstuhl hinterherfahren quasi oder ja, solche Geschichten, und dann ist es halt absolut nachvollziehbar, dass jemand, der so gelitten hat und sich so für den Verein und für die Mannschaft aufgeopfert hat, und das hat er ja, ich meine, ich wusste nicht, dass er mit einer gebrochenen Luftröhre gespielt hat, das ist halt schon, ja, das ist schon krass, also wie gesagt, wie da manche Spieler einfach durch die Verletzungen durchspielen, letztes Jahr auch mit irgendwie gerissenem Brustmuskel, trotzdem weitergespielt, ist ja alles nicht so wild und so weiter. Das ist schon heftig. Und
ja,
ich meine, diese körperliche Abnutzung, diese körperlichen Erscheinungen, die einen können länger spielen. Wir haben es vorletztes Jahr bei Kelce gesehen, der ja dann auch, ich weiß nicht, 35, 36 war. Aber es gibt halt auch Spieler, die sind einfach verletzungsanfälliger, aus welchen Gründen auch immer. Und von daher absolut nachvollziehbar.
Ja, wie war das bei O-Lines? Ist es ja so, das habe ich mal als Fun-Fact gelesen, da geht ein Shoutout raus an den Chef Mathematiker aus der ELF, der hat mal irgendwie festgestellt über eine Studie oder was, dass bei der Kontakt zwischen einem O-Liner und D-Liner was war das, bis zu 40-fache Erdanziehungskraft an Kraft generiert. Zwar nur für eine kurze Sekunde oder nur für einen kurzen Augenblick, aber man muss sich mal vorstellen, da wirkt man ganz kurz ein unfassbar Vielfaches auf den menschlichen Körper. Das ist, was war das? Das war das Doppelte von dem, was ein Jetpilot bei einer vollen Drehung erlebt. Ja, die ist zwar länger ausgelöst, aber trotz alledem, die Kraft, die da auf die Menschen drauf einwirkt, ist echt heftig.
Ja, du hast O-Liner, spielst du halt auch jeden Snap. Das kommt halt auch noch mit dazu. Und du hast halt jeden Snap auch diesen Kontakt. Irgendwann rennt halt irgend so ein dicker Nose-Tackle in dich rein, der halt da noch 50 Pfund mehr hat als du. Als Wide Receiver, als andere Position, kannst du halt auch einfach mal Kontakt aus dem Weg gehen, indem du halt irgendwann ausläufst oder halt auf den Boden gehst oder so. Aber das ist da halt nicht möglich. Und wie du sagst, die Abnutzung ist da halt noch viel krasser als auf anderen Positionen.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist in der O-Line und das Problem ist ja nicht nur, es kommt ja nicht nur von vorne, sondern die können die Leute auch von hinten in die Knie reinfallen. Na, wenn zum Beispiel
die Pocket
nicht richtig auseinander geht und dir dann dein eigener Running Back mit seiner kompletten Kraft einen in die Beine hinten reinrennt, ja, dann Prost Mahlzeit.
Ja.
Also spaßig ist anders.
Ja. Ja, jetzt sind wir schon voll drin in der von Quackmore-Diskussion. Ich habe mich nur gefragt bei dieser Folge, wie lange wird es dauern, bis wir dort an dieser Stelle sind. Es ging jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell. Moritz, ich glaube, klar, ne, dieses, du sagst, diesen Domino-Effekt, den das Ganze mit sich führt. Ich bin auch da der Meinung, dass die Lions ja sehr, sehr viel nochmal gemacht haben. Also angenommen jetzt Glasgow übernimmt erstmal als Veteran die Center-Position. Du hast zwei Guards getraftet, wo vielleicht dann auch, sag ich mal, Rutledge sagen ja viele auf der Center-Position. Aber ich glaube halt, dass der Veteran starten wird. Bevor du dem Rookie auf den Center stellst, der wirklich sagt, alles lernen muss, wirst du ihn, glaube ich, von einem Center, von einem Veteran lernen wollen. Und Glasgow hat es halt schon gespielt. Deswegen gehe ich davon aus, und dann hast du noch, was noch ein Kobe Sorstel, wo also ein Fragezeichen mehr dahinter ist, was wird aus ihm werden, wird er irgendwie sich da behaupten können im Roster, du hast noch einen Giovanni Manu, du hast noch einen Abu Sika, so, also da sind sehr, sehr viele Bausteine da, klar, du hast noch Seidler verloren, aber ich glaube, da sind sehr, sehr viele Stausteine da, um das, also da haben sich die Lions meines Erachtens nach schon sehr, sehr gut vorbereitet und sehr, sehr viel in diese Line investiert, um irgendwie da ein bisschen gefasst zu sein. Marius hat eben, hier habe ich gesehen, den Kopf geschüttelt. Marius glaubt nämlich nicht, dass Graham Glasgow auf Center startet, sondern wer startet auf Center, Marius?
Rutledge.
Jungen Wilden, direkt
Marion,
dran.
Marion glaubt, Rutledge startet.
Marion. Ich hab Marion gesagt.
Ja. Ganz kurz bist du von Marius auf Marion abgedriftet, aber
passt zu dir, Leute. Wenn man sich auch so ein bisschen die Rookie-Minicamps und sowas anschaut, ich glaube, Rutledge hat, müsst lügen, aber einen großen Anteil seiner Trainingszeit damit verbracht, Center zu trainieren. Und es würde meiner Meinung nach auch am meisten Sinn machen. Der ist jung, der ist frisch. Warum ein Jahr lang jetzt auf Guard verschwenden? Nicht verschwenden, aber gib ihm doch die Erfahrung und lass ihn lieber zwischen den Erfahrenen spielen. Und dann siehst du es. Also ich glaube auch, Rutledge ist so ein Typ, der macht es.
So. Also dass du Glasgow nicht im Rookie-Minicamp gesehen hast, liegt halt dran, dass er kein Rookie war.
Ja, natürlich. Aber du hättest ja auch einfach sagen können als Lions, nee, der Rutledge, der hat ursprünglich Guard gespielt im College, wir lassen den jetzt Guard spielen. Nee, die haben den nicht mal sehen wollen in der Line auf Guard, sondern die haben den auf Center spielen lassen. Aber ja, es wird sicherlich ein kleines Showdown geben zwischen denen, aber ich tendiere dazu, dass es wahrscheinlich Rutledge wird auf Center und ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Frazier eine größere Rolle spielt, weil er halt einfach so ein purer Athlet ist. Ich weiß nicht, der hat auch 9, irgendwas im RAS-Score, also absolutes Biest einfach. Ich glaube, dass da ein paar Spots noch relativ offen sind. Ja. Also zwei auf jeden Fall.
Ja, ich versuche mal nebenher einfach mal zu schauen. Tatsächlich, die Lions haben natürlich ihr Depth-Chart noch nicht angepasst. Da steht einfach noch keiner von den Rookies mit drauf. Und ganz einsam und allein auf Center steht bei den Lions immer noch offiziell Frank Ragnow. Von daher, ja, mal sehen. Ich bin echt gespannt.
Ja, ich denke, die aussagekräftige Zeit kommt jetzt, wenn das Training Camp losgeht. Wenn sie dann auch mal mit Pets spielen und so weiter und dann halt irgendwie 7 gegen 7, 11 gegen 11, wenn sie gegen Miami und gegen Houston dann halt auch ihre Trainingstage haben. Ich glaube, dass da dann wirklich auch irgendwo der Grundstein gelegt wird, wer zumindest mal die ersten Spiele auf Center starten wird. Ich glaube auch eher, dass es Glasgow sein wird, einfach weil er den Benefit of Doubt hat, weil er einfach das Ganze schon als Ragnow verletzt war, gespielt hat, gezeigt hat, dass er es kann. Er hatte letztes Jahr jetzt keine so dolle Saison, aber das lag sicherlich auch daran, dass er halt statt Right Guard Left Guard spielen musste, weil Zeitler auf Right Guard gegangen ist. Aber wir werden sehen. Das ist am Ende des Tages Kaffeesatzleserei. Auf lange Sicht gesehen wird's Rattledge werden. Da stimme ich Marius auf jeden Fall zu. Ob er gleich damit anfängt,
Ich würde mal fast behaupten, es ist Glasgow's Job zu verlieren. Also den Center-Job zu verlieren, weil wie wir schon gesagt haben, er kennt's, er hat schon gespielt, er kann's vor allem spielen. Und ich glaube, so gut wie Rattledge auch sein wird als Guard, man lernt den Center nicht in Rookie Minicamp. Also Center ist ja nochmal so eine extrem schwierige Position. Das stellen sich ja so viele gar nicht vor, weil zum einen, du hast eine Hand weniger schnell nach oben als die andere. Du musst quasi in Symbiose mit dem Quarterback sein, damit du den Anpfiff zum Play richtig mitbekommst. Du musst die Plays verstehen, du musst deine gesamte O-Line musst du einrücken. Du bist von dem, was du an Verantwortung hast, fast genauso auf einem Niveau wie ein Quarterback, ne? Und du brauchst auch entsprechend das Spielverständnis. Ob das jetzt bei Rattledge schon so im Kopf drin ist, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, ich lasse mich auch gerne überraschen. Aber auf kurz oder lang, wenn er sich darauf behaupten kann, wird er sich im Dan Campbell-System auf jeden Fall nach vorne arbeiten. Weil wenn er besser ist als der Veteran, dann wird er auch spielen als der Veteran. Ne?
Ja.
Das ist ja Grundlage.
Also ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass die Lions Rattledge hier im Minicamp auf den Center drauf vorbereitet. Das nicht, aber sie wollten halt explizit sehen, wie er sich da anstellt.
Ja, definitiv.
Es gibt ja immer so ein bisschen, man sucht ja im Rookie Minicamp immer so ein bisschen den Mann unter den Buben, wer sich da so ein bisschen hervorsticht. Und das, was ich zumindest gelesen habe, war vor allem Tyreek Williams und Ted Rattledge, die sich da so in der Line, sage ich jetzt mal, als Männer unter den Buben da auch massiv profiliert haben.
Ja, nee, ich denk auch. Glasgow startet, Rattledge wird es irgendwann haben. Aber ich glaube, wie gesagt, er wird da vielleicht auf Guard, da hat er die Erfahrung aus dem College raus. Da werden wir ihn, glaube ich, vielleicht auch als Starter sehen. Also es kann sehr gut sein, dass wir Rattledge und Mahogany so als Starter sehen auf Guard. Dann sind wir schon die jungen Wilden, sag ich mal. Und dann sind noch ein paar hinten dran, wie gesagt, mit Miles Rager, mit Abu Sika, mit einem Kobe Saucer, den es da noch gibt, mit einem Giovanni Manu. Also
Mahogany.
Genau, Mahogany als Starter auf Left, denke ich ja mal so. Ne? Und dann hast du noch irgendwo Dan Skipper da mittendrin als Mr. Eligible, als der große Veteran. Shoutout zu Scan Skipper hier, hat Detroit verteidigt als, wie war das, Cunningham, die weibliche Basketballspielerin. Ist ja gefragt worden, so am Rande, wo die WNBA sich so irgendwie vielleicht noch erweitern sollte, und dann hat sie gesagt, Florida wäre ganz gut, aber sie glaubt nicht, dass Leute irgendwie Lust hätten, in Detroit oder Cleveland zu spielen, und Dan Skipper hat direkt Detroit verteidigt. Fand ich sehr, sehr schön. Also Dan Skipper einfach absoluter Ehrenbrudi.
Sie wusste höchstwahrscheinlich auch nicht, dass es schon mal ein Frauenbasketballteam, Profi-Basketballteam in Detroit gab, was dann halt irgendwo verkauft bzw. ausgewandert ist, aber ja. Gut, andere Baustelle, von daher.
Apropos andere Baustelle, ich sehe gerade, Sam Laporta ist Platz Nummer 94, der Top 100 Player geworden, 2025.
Ja, schon wieder. Er ist schon wieder drin. Ne? Die Maschine. Die Maschine. Ja, Marius, was hat dir am wenigsten gefallen? Komm, jetzt darfst du mal meckern. Mecker mal.
Ja, es ist so schwer. Was mir am wenigsten gefallen, es ist schwer, weil es eigentlich nicht auf die Postseason so richtig zutrifft. Aber letztendlich die Art und Weise, wie das Ganze mit Ben Johnson passiert ist.
Okay.
Finde ich einfach Banane. Du kannst nicht Coordinators inzwischen der Woche von den Playoffs da zu einem, zu weiß Gott wie vielen Interviews schicken oder gehen lassen, meiner Meinung nach, und schon gar nicht zu Divisional Rivals. Die können sich hinten anstellen, die können warten. Und ja, dass er dann quasi, also es hat sich auch, Brad Holmes hat ja auch gesagt, dass er nicht damit gerechnet hatte, dass er zu den Bears geht. Heißt, da muss wohl auch was an der Kommunikation nicht ganz so cool gewesen sein. Und das, ja, weiß ich nicht, fand ich nicht gut. Was mir ansonsten noch weh getan hat oder noch weh tut, hat auch ein bisschen was mit Kommunikation vielleicht ein bisschen zu tun oder auch Verhandlungen, dass man sich dagegen entschieden hat, Za'Darius Smith quasi zu verlängern. Mhm. Weil ich der Meinung bin, er bringt einfach deutlich mehr Value mit, als es ein Davenport tut. Natürlich, wenn Davenport mit dem Vertrag gesund bleibt und spielt, war es ein absoluter Win, gar keine Frage. Aber ich glaube einfach, man hätte dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe geben können, indem man sagt, okay, wir nehmen Smith. Er hat auch in Interviews schon gesagt, er will zu den Lions. Ich glaube nicht, dass er die größte Summe verlangt. Von dem her, ja, kann ich es nicht ganz nachvollziehen und finde es deshalb so ein bisschen die zwei unschönsten Moves.
Kurze Frage dazu, ist das schon absolut fix? Ist das in Stein gemeißelt?
Nee, natürlich nicht.
Weil viele von den Veterans sagen ja auch, es reicht mir am Ende des Tages irgendwie kurz vor der Saison zu unterschreiben. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche OTAs oder Training Camps. Ich weiß, wie ich mich fit halte. Ich weiß, was ich kann. Ist ja häufiger so. Oder sind ja noch einige interessante Free Agents auf dem Markt? Vielleicht jetzt nicht gerade für die Edge Rusher Position, aber ja, von daher würde ich auch da abwarten, wer am Ende irgendwann Anfang September bei uns da auf dem Platz steht oder im Kader ist.
Ja, das ist richtig, aber ich finde, es passt einfach nicht aktuell zum Lions-Kader, dass du Charaktere hast, die sagen, ich warte einfach, bis die Saison losgeht, ich muss nicht unbedingt mit dem Team trainieren, wir warten einfach mal ab und dann sehen wir das. Ich glaube, das passt auch aktuell zum Mannschaftsgefüge nicht. Also wenn das jemand macht, der würde, glaube ich, komplett bisschen auch vom Team an sich nicht abgestoßen, aber zumindest mal der ein oder andere schiefe Blick riskieren.
Er weiß ja nicht, was im Hintergrund gelaufen ist und wie halt die aktuellen Verhandlungen zwischen seinem Agent und halt Front Office sind. Und wenn sie da halt einfach zu weit auseinander sind, dann wird es halt am Ende des Tages nichts. Und ich meine, es wurden jetzt auch mit Kirby noch als bestbezahlter Safety teuer verlängert mit Barnes. Gut, das ist eher günstiger gewesen. Aber es steht halt auch noch so vieles in den nächsten ein, zwei Jahren an. Und da muss man halt einfach auch haushalten. Also ich verstehe, dass man da nicht sagt, raus mit der Kohle, interessiert uns nicht, wir sind im Win-Now-Modus, sondern es ist halt wirklich genau dieses, wir bauen substanziell ein Team für die Zukunft auf. Und klar, mit Davenport, auch was wir vorhin mit Levi sagten, das sind alles Jungs, die sehr günstig für uns spielen. Und wenn es halt nicht passt, passt es halt nicht. Ich würde ihn auch gerne sehen, weil er bringt einen guten Swag mit rein. Er ist ein absoluter Teamplayer in meinen Augen, der jetzt auch einfach ein Lockerroom-Guy die Stimmung hebt in der Mannschaft. Wenn man gesehen hat, was der in den paar Spielen, die er bei uns war, alles so von sich gegeben hat und wie gehypt er unterwegs war und so weiter. Auch mit seinem Bekenntnis, dass er jetzt immer noch in Detroit wohnt. Klar, seine Freundin ist irgendwie Rapperin, Musikerin, die halt irgendwie aus Detroit kommt oder da halt auch irgendwie beheimatet ist. Aber ja, warten wir es ab. Aber ja,
ich hätte es mir auch wünschen. Glaubt ihr nicht, dass es vielleicht auch an der Production so lag, die man von ihm gesehen hat, als er reingekommen ist? Hat man sich da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet? Ja, ne, klar, er hat dann irgendwie so insgesamt 4 Sacks, aber bei 8 Spielen hat er insgesamt, glaube ich, 12 Tackles gehabt. Insgesamt, Also es ist auch nicht gerade so die Riesenzahl. Und
er ist halt auch nicht der Spieler, der alle Three Downs auf dem Feld ist.
Also ich meine, also, Darius Smith ist ja auch schon vorher gerade von Packers Seite gesagt worden, wenn ihr einen Spieler haben wollt, der in der letzten Hälfte der Saison auf einmal verschwindet, dann holt ihr euch Darius Smith, ja, weil den seine Produktion halt irgendwann so ein bisschen verschwindet. Das Problem ist, ich glaube, seine Leistung oder sein Beitrag zum Teamerfolg ist nicht unbedingt in Zahlen messbar.
Ja, also das, was ich gerade meinte, mit Locker-Room-Guy und das halt einfach ein geiler Mannschaftsspieler ist. Und ich denke, der hat halt auch bei den Browns von Miles Garrett profitiert. Das darfst du halt auch nicht vergessen, dass das einer ist, der halt immer seine Double-Teams bekommt. Und dann bist du halt auf der anderen Seite 1 gegen 1. Und bei uns war er quasi derjenige, der dann halt ja von den Edges die größte Aufmerksamkeit hatte. Ich glaube, dass wenn Hutch jetzt wieder spielt, da halt auch eher da die Double-Teams hingehen oder halt irgendwo in die Mitte. Und dann bieten sich da einfach mehr Möglichkeiten und auch für höhere Produktivität. Deshalb, ich stimme dir da vollkommen zu, Moritz, dass man den Spieler nicht immer nur an reinen Zahlengebilde irgendwie abbewerten sollte, sondern halt wirklich das Große und Ganze sehen muss. Und da habe ich von ihm nur Positives gesehen.
Also ich denke, genau, aber gut, ich sag mal, die Lines vom Roster her musst du halt schauen. Hast du noch Platz, so für jemanden, wo du sagst, ist halt ein guter Locker-Room-Guy etc. pp., ist vielleicht jetzt nicht auf dem Platz derjenige, sondern dort mehr. Da hast du einen Dan Skipper schon mal in der Offense. Kannst du dir das erlauben? Weil wir wissen, die Lions, die halten natürlich gern die Spieler, die sie gedraftet haben. Und ich glaube, da wird es sowieso im Endeffekt eng. Und vielleicht ist das ein Grund, warum man vielleicht auch lange damit wartet und sagt, okay, du hör mal, wenn sich jetzt noch einer rausstellt, doch nicht so, eher was fürs Practice-Squad oder vielleicht doch gar nichts für uns. Und dass dann vielleicht noch das Signing kommt mit Za'Darius Smith. Das kann sein.
Und sein ihn nicht zu verlängern hatte ja auch durchaus Cap-Gründe gehabt, weil der war halt wirklich teuer. Ne? Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Also muss man alles so ein bisschen abwägen, wie es sich letzten Endes entwickelt. Ist halt auch die Frage, braucht man ihn überhaupt?
Ne? Ja.
Das Roster-Building ist was, da hätte ich massiv Cojones vor, weil alles, was man da von vorn bis hinten mit rein berechnen muss, ne? Und jeder Cent zählt, jeder Move zählt, und die ganzen Überlegungen, wer ist im Practice-Squad, wer gehört da nicht mit hin und so weiter und so fort. Das werden gerade für die Leute bei den Lions, die das in den nächsten anderthalb Monaten bearbeiten, von den 90 bis zum 53-Mann-Roster runter, sehr, sehr anstrengend werden.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, jetzt haben wir schon über zwei absolute Charaktere gesprochen und wir sind jetzt schon sehr, sehr lang in dieser Phase, was uns am wenigsten gefällt. Aber der Christian hat bestimmt auch noch etwas.
Der alte Lockerroom.
Nee, doch nicht.
Brett Holmes hat uns in einem Trailer heiß gemacht auf eine neue Folge Inside the Den und ich warte da immer noch drauf.
Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Inside
the Den. Ja, der extra vom letzten Jahr. Ich meine, wir hatten letztes Jahr ja eher so diese Home-Stories über Amon-Ra, über Goff und so weiter. Es war nett, aber irgendwie haben mir die Jahre vorher besser gefallen. Also gerade die Draft-Folge finde ich einfach immer, das sind auch Dinge, die kann man sich auch hinterher noch nach Jahren anschauen und miterleben, wer da gedraftet wurde und wie die Reaktionen waren, sowohl im War Room als auch bei den Spielern und so weiter. Deshalb, ich warte da immer drauf. Er hat so angeteasert, ich habe gerade eben nochmal geguckt, ist irgendwie schon über einen Monat her, kam noch nichts. Draft ist jetzt auch 2,5 Monate vorbei. Ich bin heiß wie Frittenfett da drauf.
Ja, nicht nur du. Ich meine, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Ausschnitt von David und mir noch, wer weiß.
Höchstwahrscheinlich.
ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie da auch noch mal, ich weiß, dass Stuart mit einem Kameramann im Mai nochmal in Deutschland war, um irgendwas zu drehen. Ich weiß, dass die jetzt nochmal viel gedreht haben. Ich glaube einfach, dass die nicht nur eine reine Draft-Folge machen, sondern einfach, weil jetzt auch Khalif Raymond und Greg Reynolds auch mit in Deutschland waren, dass sie da nochmal was machen. Vielleicht ja auch im Hinblick auf nächste Saison. Wer weiß. Auf jeden Fall, ja, glaube ich, dass ich da eben nochmal ein bisschen mit einbeziehen. Aber ich bin auch sehr heiß drauf. Ja. Es gibt ja ein 15-Minuten-Video über meine Wenigkeit, der es noch nicht gesehen hat. Ist nicht so spannend, aber immerhin nee. Season Lions.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nee, klar. Vielleicht um das Ganze abzuschließen. Was hat mir nicht so gefallen? Das war Ify haben ziehen lassen. Ich glaube, für das Geld hätten wir ihn können definitiv auch nochmal sein. Ein Spieler für mich, wo ich sage, ja, ne, hätte ich da definitiv gern noch gehabt, weil gerade so, wenn man ihn in die Box gestellt hat gegen den Run, super körperlich stark da auch an der Stelle. Das war so ein bisschen das Einzige, wo ich sage, ne, alles andere ist absolut verständlich, war für mich alles fein. Aber Ify, ja, hat man sich dann leider entgegen entschieden. Und ich sag mal, bei dem Betrag, wo er dann im Endeffekt dann unterschrieben hat, muss ich halt sagen, kann es nicht unbedingt am Geld gehangen haben. So, dieses Thema. Ja, wir sind gerade bei den Abgängen und dann will ich, glaube ich, auch gerade bei dem Thema Abgängen bleiben. Wir reden jetzt drüber, haben drüber geredet, was uns am wenigsten gefallen hat. Welchen Abgang insgesamt denkt ihr, der hatte denn den größten Impact oder wird den größten Impact auf die nächste Saison haben? Starten wir mit dir, Christian.
Ja gut, wir haben den Elefanten im Raum schon benannt. Das Retirement von Frank Ragnow wird unsere O-Line von einer der Top 3, Top 5 O-Lines, ja, irgendwo, wenn wir eine noch in Top 10 oder Top 12 oder so haben, macht
so halt, krass, denkst du, ja?
Ja, also ich glaube schon, weil es ist ich weiß nicht, wie oft er im Pro Bowl war. Es war definitiv einer der zwei Top-Center. Und der Center ist am Ende des Tages halt der Quarterback der O-Line oder halt so das Brain, was da steht. Es muss auch die Chemie mit dem Quarterback passen. Das war halt bei Ragnow und bei Goff auch definitiv vorhanden. Und von daher glaube ich schon, dass das einen relativ großen Einfluss haben wird.
Ja, gut, das ist der Elefant im Raum. Ich glaube, wir haben da viel drüber geredet. Lass uns den mal abhaken, ganz schnell. Dann haben wir das schon mal geschafft. Moritz,
ja,
was glaubst du?
Ich gehe eine Position zur Seite von Frankie und würde fast behaupten, dass was halt auch in Hinsicht mit dem Ganzen um Frankie auch noch ein bisschen wehtut, ist halt der Abgang von Kevin Seidler. Weil für allzu viel Geld hat der auch nicht unterschrieben und ich würde fast behaupten, hätten wir das in ihn investiert, dann hätten wir zumindest ein bisschen weniger in Anführungszeichen Sorgen um unsere O-Line. Ja? Nee. Es wird sich letztendlich zeigen, wie viel Impact diese Bewegungen haben, gerade diese zwei Stück. Ich bin zuversichtlich, dass es sich zum Positiven entwickelt. Aber Seidler, das könnte auf die lange Sicht eventuell ein bisschen mehr wehtun, als man es sich vorstellt.
Seidler hat für mich eine überragende Saison gespielt. Das absolut. Hat auch einfach so vom Typ her unglaublich gut in diese Line gepasst. Also man muss ja überlegen, klar, es ist ein Veteran, aber auch da sieht man ja sehr oft, dass auch in anderen Lines so, das nicht immer im unbedingten Plug-and-Play ist. Aber bei Seidler war das der Fall. Der hat das so schnell adaptiert. Da gibt es ein paar Highlights von letzter Saison, wo ich einfach denke, ja, absoluter Detroit Lions-Tipp. Wobei, wo ich da widersprechen muss, ist, für das Geld wäre es, glaube ich, bei uns ein bisschen schwierig auch geworden. So hinsichtlich komplett Roster mal geschaut. Da muss noch ein bisschen was passieren. Wir haben jetzt zwei 50er-Options geholt. Da musst du... Wollte er dann, hätte er auch nochmal dann nur für ein Jahr unterschrieben, das ist also eine Frage.
Das stimmt wohl.
Ja. Deswegen, geiler Spieler, absolut. Und ja, freut mich für ihn, dass er jetzt auch dann nochmal hier einen neuen Vertrag kriegt, der sich richtig gut für ihn auszahlt. Also definitiv.
Ja. Und wenn ich eventuell noch als kleinen Sneaky noch mit reinwerfen würde, wäre tatsächlich Jalen Reeves-Maybin. Weniger jetzt wirklich in der aktiven Seite, also auf den beiden größeren Phasen des Spiels, aber der war halt in den Special Teams durchaus ein wichtiges Figürchen.
Ja, definitiv. Da hast du absolut recht.
Hat mich auch überrascht, dass 100%. Sie ihn gecuttet haben. Wenn ich ehrlich sagen soll.
Ja, definitiv. Marius, wenn Frank Regno der Elefant im Raum war, wer ist denn dann die Giraffe im Raum?
ich gehe mal ein bisschen in die Coaching-Ecke rein. Überraschung. Ich glaube tatsächlich, ja, die Spieler haben jetzt alle durchgekaut.
Ja.
Und ich will gar nicht mal so arg auf die Koordinatoren eingehen, aber ich glaube, die Konstellation Sean, Choice und Montgomery könnte unsere Offense nochmal so einen neuen Touch verleihen. Dass wir auf der Coordinator-Position neue Gesichter haben, das weiß jeder. Jeder weiß auch, dass Morton
Ja, Moment, wir sind dabei, welcher Abgang tut am meisten weh, nicht welcher Neuzugang
möglicherweise
weiter.
Naja, ich dachte eher, wer hat den meisten Impact, oder? Es ging doch darum,
Welcher Abgang hat den meisten Impact? Neuzugang hat den meisten Impact? Kommen wir nach der Pause dazu. Marius, sorry,
dann hebe ich mir das für nachher auf. Kein Problem. Welcher Abgang tut am meisten weh? Ich habe keinen.
Ja, doch, unsere beiden Koordinatoren, oder?
Ja, aber...
Das ist das Offensichtlichste. Das ist dem Elefanten,
tut's,
der Blauball
tut's am meisten weh? Tut's am meisten weh? Die Frage stelle ich mir halt. Ich weiß nicht, ob es uns am meisten weh tut. Ich glaube es nicht, dass es so einen großen Impact haben wird wie ein Frank Regno. Also ja, man wird andere Lions sehen auf dem Platz, aber ich glaube nicht, dass es schlechter sein wird.
Ich glaube, dass es sich ein bisschen mehr Impact hat als der Offensive und Defensive Coach, beziehungsweise Coordinator sind, die Assistant Coaches, die mit denen weggegangen sind. Und die werden höchstwahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein, wo man sagen kann, passt jetzt unsere Konstellation, unser Konstrukt noch.
Ne? Ja, also du willst jetzt so speziell auf Randall L. raus Randall und so weiter. Ja, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass Morton sich da schon auch jemand geholt hat, mit dem er zusammenarbeiten kann, mit Shaw und so. Ich sehe das wirklich mehr, ich weiß nicht warum, ist vielleicht auch ein Hot-Take, aber ich sehe das tatsächlich mehr als Win als Lose an, weil ich finde, es war zum Teil auch ein bisschen zu viel am Ende von Ben Johnson. Jeder hat Spaß damit gehabt, Mastermind, alles gar keine Frage, aber manche Sachen waren am Ende auch ein bisschen too much und ich glaube auch ein bisschen too much für die Spieler zum Teil. Vielleicht war das auch beim Houston-Game so eine Sache bei Goff, was er vielleicht mit reingespielt hat, oder hier das mit J-Mo, wo er dann also waren ein paar Sachen, wo ich sage, lass doch die Leute auf der Position, bleib ein bisschen konstanter, mach ein paar Sachen, aber nicht zu viel, und ich glaube, Morton ist da schon der Richtige. Aber was ist für mich ein Verlust, wo ich sage, boah, shit, tut schon weh. Ich glaube...
Vielleicht sage ich noch kurz was zu Ben Johnson in der Zeit, weil ich bin da voll bei dir. Das kann tatsächlich auch dann im Endeffekt ein Win sein, dass man jetzt sagt, okay, man entwickelt das nochmal weiter oder Ben Johnson geht zu dem richtigen Zeitpunkt, bevor es vielleicht sich da in irgendwas verstrickt. Was ich aber glaube, ist, dass halt der Abgang von Ben Johnson das größte Fragezeichen für die neue Saison hinterlässt. Weil wir halt einfach nicht wissen, wie Morton jetzt damit umgeht. Ne? Im allerbesten Fall ist es ja wahrscheinlich so, er nimmt ein paar Sachen von Ben Johnson, entwickelt das weiter, aber und bringt seinen eigenen Einfluss mit rein, dass dann nachher so, also jetzt eine ganz neue Offense aufzulegen, würde ja auch gar keinen Sinn machen, weil die Offense ja auch schon so ein bisschen auf dieses Modell ausgelegt ist, aber vielleicht bringt er noch ein bisschen mehr vertikales Spiel mit rein, ein bisschen mehr Spiel Richtung Sidelines, was wir selten hatten und sowas, ne? Aber es bleibt das größte Fragezeichen, meiner Meinung nach. Das hinterlässt definitiv der Abgang von Ben Johnson für uns.
Ich könnte jetzt sagen, Jake Fromm ist mein größter. Nein. Ich finde, ja, es hat sehr viel Impact. Ich glaube nicht, dass die Abgänge uns da in dem Sinne so negativ beeinflussen oder irgendwas. Ich glaube, Aaron Glenn tut uns tatsächlich mental und als Mensch für die jungen Spieler, das tut uns mental weh. Und Shepard hat schon in Interviews gezeigt, er ist brutal auch auf dieser mentalen Schiene und allem drauf. Und die Frage ist nur, kann er wirklich auch in diese überragende Mentorenführerrolle quasi reingehen und auch so ein bisschen, Aaron Glenn war ja schon noch so ein bisschen wie so ein Ziehvater für die ganze Defense, für die ganzen jungen Spieler. Und da glaube ich eher, dass Shepard aktuell noch so ein motivierender großer Bruder ist, wie wirklich so ein richtiger gestandener Mann, der da vorne hinsteht. Und das ist für mich noch so ein Punkt, wo ich sage, aber das ist jetzt schon sehr tief drin, aber
sehr ja, weit,
ist ja. Für mich.
Ich würde sagen, ja. Wenn wir mit Shepard für mich nicht so ein wie so ein fast 1:1 Ersatz hätten zu Aaron Glenn, wäre Aaron Glenn für mich der größere Verlust gewesen als Ben Johnson. So, aber wie gesagt, das hast du halt bei ihm. Und ja, aber schön. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Leute da draußen, wir machen eine kurze Pause hier und sind dann gleich wieder für euch da. Und dann reden wir natürlich über die Zugänge, die uns eventuell am meisten nach vorne bringen in der nächsten Saison. Bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder aus unserer kleinen, kurzen und schnellen Pause und wir wollen natürlich jetzt direkt weitermachen mit den Neuzugängen, die unserer Meinung nach den meisten Impact haben werden in der neuen Saison. Und ich glaube, der Marius, der hat eine totale Überraschung für uns da auf Lager.
Ja, ich habe es ja gerade eben schon mal angeteasert. Also ich finde super spannend einfach die ganze neue Coaching-Situation. Warum? Morton ist einfach ein etwas konservativerer Coordinator, als es Ben Johnson ist. Ich glaube, das tut auch Jared Goff gut, ein bisschen mehr Konstanz zu haben, nicht so arg so viel crazy Zeug. Und das halt in Verbindung mit David Shaw als neuer Passing-Coordinator macht halt einfach, glaube ich, schon sehr, sehr viel Spaß. Und man traut Scotty Montgomery halt auch eben zu, dass der eben die Wide Receiver trainieren kann. Und man hat es mit Gibbs und Monty gesehen, was er da eben geleistet hat. Aber ich finde auch viel mehr, was er aus Waki und Reynolds gemacht hat, ist schon sehr beachtlich. Und deswegen, ja, Randall L. tut weh. Aber ich glaube, diese ganze Konstellation, das stelle ich mir sehr vielversprechend vor. Sehr überraschend auch vielleicht für viele Teams, weil viele reden immer davon, dass es so einen negativen Einfluss haben kann. Ja, Statistiken sagen das auch hier und da, aber ich finde halt auch, es macht es auch für gegnerische Teams viel, viel schwieriger, die Lions Offense einzuschätzen. Mhm. Und wenn wir das als Benefit sozusagen nutzen können, ist es, glaube ich, echt, könnte uns das echt sehr, sehr zugutekommen und deshalb sind das für mich auch so die Zugänge, wo ich sage, die haben sehr, sehr, sehr viel Impact und für mich aus meiner Bubble in meinem Kopf auch irgendwie positiven Impact.
Ja, ich kann dir nur zustimmen. Also gerade weil du auch hier der neue Passing Game Coordinator David Shaw kommt von Broncos und hat mit John Morton da zusammengearbeitet. Also die Jungs kennen sich auch schon und seit ich hatte Cover 2 Podcast über die NFC North gehört und einer von den beiden Jungs ist Broncos Fan und der war nicht amused, dass Morten Shaw noch mitgenommen hat, beziehungsweise, also der hält hohe Stücke auf die und ich meine, die Broncos waren letztes Jahr jetzt auch nicht so schlecht mit einem Rookie-Quarterback.
Bo Nix, ja.
Da kann man sicherlich auch noch vieles ausbauen, aber die haben ihm schon einfach auch Möglichkeiten in die Hand gegeben, sind in die Playoffs gekommen, 10-7, also ich glaube, da haben wir einen guten geholt und der zweite, der mir jetzt bei den Koordinator noch ins Auge gestochen ist, ist der neue Running Backs Coach, Tasha Choice, der halt noch eine Verbindung zu Jahmyr Gibbs hat. Die kennen sich aus College-Zeiten und das wird Gibbs nicht schlechter machen.
Nee, also auch wenn ich Gibbs abgegeben habe in der Fantasy Football League, ich glaube, es wird verrückt und ich glaube im positiven Sinne. Deswegen, für mich auf jeden Fall großer Impact aktuell mit großem Plus da dahinter, in welche Richtung das geht.
Das finde ich absolut schön, dass wir dann sagen, dass wir das positiv sehen. Jeder will uns so ein bisschen in der Offseason ja den Ben Johnson-Abgang anlasten und sagt, oh, ne, da sind die doch schlechter geworden und das die Lions Downfall sieht jetzt die einen oder anderen sehen den schon kommen und sonst was. Finde ich wunderschön, dass wir dann hier sitzen und sagen, hey, nee, wir sehen das als Chance, wir sehen das sogar recht positiv. So soll es sein. Wie gesagt, vielen Dank, Ben Johnson, für alles, aber es geht weiter und die Lions haben ein geiles Roster da stehen. Also ich glaube, der Offensive Coordinator, der jetzt auch, ne, also mit Morten, da hast du einfach Bock auch zu den Lions zu kommen. Du musst ja nicht irgendwie so einen Trümmerhaufen da jetzt auf die Beine stellen, sondern hey, da steht ein verdammt guter Offense und vor allem steht da ein Running Game, auf das du dich 100% verlassen kannst. Also das ist einfach so. Und ich glaube, damit kann er ganz gut arbeiten. Apropos arbeiten, Moritz. Wer wird für die Lions arbeiten nächste Saison und zwar so gut, dass er einen Wahnsinns-Impact hat?
Ich gehe da jetzt mal die etwas ungewöhnliche Route und würde fast mal behaupten, die neueste Draft-Class wird einen Impact haben und zwar einen sehr positiven Impact. Ob das jetzt bei Tyreek Williams anfängt oder irgendwo hinten bei Matt Hussain endet, sei mal dahingestellt, aber bis jetzt ist eine der Grundregeln und eine der sich regelmäßig wieder als Routine einstellenden Fakten bei den Lions in den letzten 4 Jahren, dass die Rookies immer in irgendeiner Form und Weise einen Impact haben. Ne, der mag dann eventuell ein bisschen kleiner sein oder ein bisschen größer sein, aber aus jedem Rookie haben sie bis jetzt noch, oder größtenteils aus jedem Rookie haben sie noch wirklich was rausgeholt. Ne? Man muss jetzt nicht unbedingt erwarten, dass dann jeder Draftpick sowas wie ein, ein Tom Brady, letzter Pick und plötzlich Allesgewinner-Impact ist, aber von all dem, was da auf uns zukommen wird, denke ich, werden wir da noch richtig viel miterleben. Ne? Und wenn das eventuell nur ein wirklich wichtiger Sack, zum Beispiel in der Woche 18, von Ahmed Hassanin ist oder was, das werden Sachen sein, die werden auf jeden Fall Impact und vor allem positiven Impact auf die Lions haben.
Ja, hoffen wir, dass du da mal recht behältst, dass es sich so positiv fortführt. Ich glaube auch gerade die beiden O-Liner werden wir recht viel natürlich sehen. Rutledge, Frazier, müssen wir mal schauen, aber Rutledge auf jeden Fall.
Ich denke, wir werden auch, Tesla wird auch, oder Tesla, wie auch immer man die Nachnamen aussprechen mag, ich glaube, früher als später regelmäßiger auf dem Feld stehen und ich glaube, der wird auch was rausholen. Ne? Also ich rede jetzt nicht von der 1000-Yard-Saison, aber wenn der 500 bis 800 Yards, gut, das ist eine große Spannweite, aber wenn er die macht, ja, und dann noch eben entsprechend die gegnerische Defense entsprechend behindert, dann haben wir alles mit ihm gewonnen, was wir nur kriegen können. Und dann hat sich der Trade aber auf jeden Fall gelohnt, mehr als.
Ja, du hast mit ihm halt noch eine vertikale Waffe. Ich meine, der ist eine 4-4 gelaufen. Also der ist für seine 6-4 Größe super schnell. hat super sichere Hände. Also auch jemand, der nicht irgendwie dieser Buddy-Catcher ist, sondern der halt den Ball direkt auch aus der Luft fangen kann, hat da einfach sichere Hände. Und du weißt leider bei Tim Patrick auch nicht, er hatte jetzt letzte Saison keine Verletzung, er hat durchgespielt, die beiden Jahre davor war er halt dauerverletzt, wie lang Tim Patrick da halt noch hält. Und ich glaube, da hat man einfach gerade auch wieder für die Zukunft sich den kommenden X-Receiver geholt, was, wie gesagt, so die körperlichen Voraussetzungen angeht. Und wir haben neben J-Mo halt noch eine zweite vertikale Waffe. Und das zieht halt die gegnerische Defense, die Cornerbacks, die Safeties auch einfach auseinander. Und gibt dann vielleicht auch in dem ganzen Underneath-Play durch den Slot und so weiter einfach auch noch mehr Möglichkeiten.
Christian, kannst du dir auch vorstellen, eventuell, dass Tislar in den Slot geht und wir Amon-Ra St. Brown nach außen nehmen, zusammen mit J-Mo?
Also, er spielt ja eh schon 50-50, Amon-Ra. Mhm. Also von daher, ich glaube, dass Tislar da einfach die, einfach von den körperlichen Voraussetzungen, man darf bei Amon-Ra nicht vergessen, er ist, keine Ahnung, 6...
Nicht der größte, ja.
5 irgendwas, 5'11", 6'0 oder so, also halt maximal 1,80 Meter. Das macht natürlich nochmal mit 6'4", 1,90 einen deutlichen Unterschied, den du auch anders anspielen kannst, der dann halt auch gerade irgendwie outside viele Bälle gewinnen kann. Großen Unterschied? Ich glaube nicht. Also klar, er hat viel im Slot gespielt. Es wird ja auch immer abgehoben, schlechte Produktivität und so weiter. Er hat auch, glaube ich, ein sehr schlechtes Quarterback-Play gehabt. Auch da lass uns überraschen. Aber ich bin da bei Moritz, dass er für mich sicherlich einer sein wird, der seine Snaps kriegt. Er wird sicherlich keine 600, 700 Yards bekommen. Tim Patrick hatte letztes Jahr knapp über 300. Wir haben da unsere Go-To-Guys. Und ich glaube, dass ein Gibbs noch mehr im Zweifelsfall eingesetzt wird, was irgendwo das auch Passplay angeht. Es bleibt halt neben einem Amon-Ra, neben einem Laporta, neben einem J-Mo nicht mehr viel Yards über. Ja. Das ist einfach so.
Gibbs im Passing Game.
Sorry, Marius.
Ja, gibt es auch noch im Passing Game. Das
ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ja, also ja. Das kommt auch noch mit also dazu.
Es ist schon Wahnsinn. Und ich glaube aber mit Tislar wird derjenige sein, der J-Mo die Freiheiten gibt, nicht nur vertikal laufen zu müssen. Mhm. Und dadurch bringst du halt nochmal mehr Variabilität in das Ganze rein. Deswegen bin ich auch voll mit. Ich bin super gespannt, was diese Draft-Klasse bringt. Und ich finde das Schöne an dieser Draft-Klasse, ich finde, man hat nicht so einen, wo man sagt, boah, da müssen wir drauf schauen, oder zwei. Die Jahre davor, du hattest Hutch, dann hattest du Gibbs, wo du immer drauf geschaut hast, vielleicht noch ein bisschen Branch mit dabei gewesen. TA hattest du, wo man gesagt hat, okay, da müssen wir drauf schauen. Aber hier ist es jetzt wirklich so, du hast nicht diesen einen, du hast alle schauen auf Radledge, vor allem nach der Ankündigung von Regno. Alle schauen aber auch auf Tyreek Williams. Hat er den Starting-Spot, solange McNeil noch verletzt ist, oder ist es Onso Riki? Dann hast du Tisla, gewinnt er gegen Patrick? Also die haben quasi wirklich hier so wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen zum Teil auch geschaffen mit dieser Draft-Class, wo du halt eben tiefer einbaust. Und das finde ich halt wirklich dieses Schöne. Und dann hast du halt eben noch Projekte mit Ahmed, mit Frazier, mit Lovett, wo du halt sagst, ja, die müssen nicht starten, sie können sicherlich einige Snaps sofort spielen, aber sie haben absolut keinen Druck, jetzt hier den größten Impact reißen zu müssen, weil wir einfach eine schöne Tiefe haben.
Ja. Bei Frazier wird in meinen Augen auch immer so ein bisschen vergessen, dass der deutlich höher projected war, als er dann gegangen ist. Also keine Ahnung, warum dann irgendwo, ich glaube, er ist 50, 60 Plätze gefallen. Keine Ahnung, was da hinten dran steht. Aber ich bin da auch voll bei dir, was du gerade eben gesagt hast, Marius. Wir haben inzwischen halt einfach ein Roster, was auf so einem hohen Level schon angekommen ist, auf fast allen Positionen. Und wir hatten vorhin in den Cornerback-Room nochmal angeschnitten. Das ist sicherlich derjenige, wo einfach am meisten Umbruch in den letzten Jahren da war. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Rexroy auch in seine zweite Saison kommt. Der hat halt ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber auch da haben wir jemanden. Wir haben mit Amik Robertson jemanden von Raiders letztes Jahr geholt, der auch so gut performt hat im Slot, aber auch outside. Ich meine, wir dürfen nicht das Spiel vergessen gegen die Vikings in Woche 18, wo er Jefferson quasi aus dem Spiel genommen hat. Ja, wir sind auf dem Roster-mäßig auf so einem hohen Niveau angekommen, dass dann genau sich so eine Situation und so ein Draft halt möglich ist, dass du Leute reinholst, um Competition zu erzeugen, ohne dass die gleich irgendwie direkt performen müssen.
Ja, nee, absolut. Absolut. Stimmt, das stimmt. Das ist das Schöne tatsächlich, dass wir aus diesem Level angekommen sind. Wer ist eigentlich bei dir so der? Du hast eben schon mal so ein bisschen angeteasert Richtung Coaches, aber hast du noch jemand anderen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist jetzt so an den Neuzugängen quasi alles gesagt worden. Ob jetzt Draft Class, ich meine, wir waren in der Free Agent ja auch sehr verhalten, den wir geholt haben. Wir haben quasi einen 1:1 Wechsel zwischen Reed und Name ist mir entfallen.
Carlton Davis,
genau, gemacht. Sonst sehr konservativ da gewesen, aber auch das zeichnet halt wieder ein Team aus, was nicht muss, sondern kann. Und klar, Capspace und so weiter muss man auch für die nächsten Jahre einfach im Blick haben. Von daher, wir sind auf einem Top-Niveau angekommen. Jetzt müssen wir schauen, dass das halt mit den neuen Coaches alles so hinhaut, wie vorgestellt. Aber auch da habe ich einfach Trust in Dan Campbell, dass er weiß, wen er holt. Und einfach die Leute auch kennt und einfach über seine lange Zeit, die er selber in diversen Coaching-Stars in der NFL war, einfach genau weiß, wer passt in das Coaching-Team und wer ist halt der Guy, den er haben will auf der Position.
Ja, okay. Nee, dann sage ich noch einen. Aber das ist eigentlich kein Neuzugang, sondern aber es ist fast wie ein Neuzugang. Ein Rückkehrer. Für mich ist es Aiden Hutchinson. Der Mann hat letzte Saison einfach nur 5 Spiele gespielt. Ja? Also wir haben, für mich ist es halt für diese Saison nochmal jemand, der zurückgekommen ist, ne, den wir jetzt nochmal sehen, der nochmal auf dem Platz steht, der läuft. Da freue ich mich, glaube ich. Und ich glaube, der wird, wie gesagt, ist ein bisschen vielleicht gecheatet, weil es kein Neuzugang der Offseason ist. Aber es ist, glaube ich, derjenige, der auf jeden Fall dann den meisten Impact haben wird.
Der das sagst da du nur, weil du jetzt seit dem Draft ein Aiden Hutchinson Jersey hast.
Ich bin einfach vollkommen davon überzeugt, dass Aiden Hutchinson stärker zurückkommt als vorher und einfach davon überzeugt, dass er unsere Defense so viel besser macht, dass die Secondary so viel besser aussehen wird mit Aiden Hutchinson. Von daher, für mich ist es Aiden, ich freue mich riesig.
Ich habe, die Lions waren ja jetzt vor 2 Wochen am Sonntag waren die ja in Köln. Und ich hatte da auch die Chance, mit Craig Reynolds ein bisschen zu sprechen, mit St. Brown, aber auch Stuart und Neil von den Lions. Und ich habe dann auch immer wieder so ein bisschen das Thema Aiden Hutchinson angesprochen und von allen kam eigentlich das Gleiche. He's fully cleared, he's ready, he's probably the one and only motivated guy and on the roster. Also egal wer, alle haben gesagt, der Junge, der ist einfach, der hört nicht auf zu trainieren aktuell, kann man eigentlich fast sagen. Der ist einfach nur sowas von bereit, Gas zu geben. Für den könnte es jetzt schon seit 3 Wochen eigentlich mit Full Padded Training losgehen. Und ich glaube tatsächlich, er wäre nicht so stark in die neue Saison gegangen, wenn er sie komplett durchgespielt hätte. Ich glaube, dass er deutlich stärker jetzt in die nächste Saison geht. Nicht nur, weil er jetzt halt auch eben
recovered ist und weil er quasi sehr, sehr viel Aufbauzeit hatte und so weiter, sondern auch einfach, weil da ein gewisser Schmerz mit drin hängt, dass er seinem Team nicht helfen konnte und da immer auch als Leader vorausgeht. Und ich glaube einfach, dass, ja, also der wird auch sehr viel Impact haben und wenn der die ganze Saison durchspielt, ja, könnte teuer werden. Ich hoffe, dass wir ihn vor der Saison noch verlängern.
Ja, ja, nee, das ist absolut. Es freut mich, das zu hören. Schön, dass du uns auch hier so aus erster Hand, so aus den besten Quellen so ein bisschen was mitgeben kannst. Absolut super. Und wenn du gerade dran bist, kommen wir mal zum Schlussspurt dieser Folge. So generell, welche Note gibst du den Lions für diese Offseason?
Boah. Sie haben aus meiner Sicht nicht viel falsch gemacht. Man hätte vielleicht hier und da vielleicht ein bisschen was anderes picken können. Ich würde mal sagen, so 1-2 oder was ist es in amerikanischen?
A-B.
A-B, ja, sowas in die Art, ja, sowas hätte ich Ihnen gegeben. B+. Einfach, weil man vielleicht hier und da ein bisschen was anders hätte machen können. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ich würde mir jetzt nicht zutrauen zu sagen, boah, du hättest lieber den statt den nehmen sollen. Deswegen schöne 1-2, weil Kritik gibt es immer. Man kann immer besser sein. Von dem her, es passt schon. Bin sehr zufrieden.
Sehr zufrieden, sehr schön. Moritz, bist du auch zufrieden oder war das, finde ich, eher ausreichend, was die Lions gemacht hat?
Wenn man das große und ganze Bild betrachtet, ne, mit den etwas vorsichtigen Moves, mit den Langzeitverpflichtungen und so weiter und ne, mit wichtigen Baustellen angehen, kann man sich eigentlich nicht über die Offseason bei den Lions beschweren. Wir haben meiner Meinung nach wieder einen guten Draft gehabt. Ich meine, der Impact wird sich auch zeigen. Ja. Die Spieler, die dazugekommen sind gut. Wir haben zwar einen schmerzhaften Abgang mit da drin gehabt, aber alles in allem auf jeden Fall nichts, worüber man sich beschweren kann. Ich gebe den ganzen einen G wie Goff. Jared Goff. Jared Goff.
Jared Goff. Okay, okay, sehr, sehr kreativ.
Gaby Goff, das ist gut.
Christian, der größte Kritiker hier in unseren Reihen, glaube ich.
Der größte Kritiker?
Ja, der größte reicht, der größte reicht.
Weil ich größer als Marius jetzt bin. Nein, ich sag mal so, also dass beide Koordinatoren gegangen sind, ist ja quasi schon mal irgendwie ein Ritterschlag, dass in den letzten Jahren extrem viel richtig gelaufen ist, weil nur wenn es richtig läuft, wenn eine Mannschaft gut performt, wenn die Koordinatoren gezeigt haben, dass sie was drauf haben, dann werden sie auch befördert in Richtung Head Coaches. Das ist eine Sache, da kannst du nichts dran ändern. Das ist das Geschäft. Ich glaube, man hat gute Nachfolger gefunden, sowohl in-house als auch außerhalb. Beim Draft, das wird sich zeigen. Ich glaube, es war, wie gesagt, klar, wo man ja Bedarf hat. Die ganze Edge-Geschichte war halt auch wieder viel von Medienseite reingedichtet. Gab ja da auch ein interessantes Interview von Brett Holmes bei Chris Long in Greenlight. Auch sehr sehenswert, was Brett Holmes da zu der ganzen Geschichte auch sagt. Das ist jemand, der lässt sich auch einfach von der Medienwelt nicht treiben. Der weiß, was er machen muss, was er machen will. Und das zieht er halt auch knallhart durch. Und da ist ihm drumherum alles egal. Also ich gebe ihm ein Gut. Das war für mich eine gute Sache, wie gedraftet wurde, wen sie geholt haben, wie sie wen ersetzt haben. Daher eine B+. 2+.
Eine 2+. Ja, wunderbar. Man sieht, hier sind sich alle einig. 1-2, Jared Goff, sage ich jetzt einfach mal, ist gut. Definitiv gut. So siehst du aber auch. Ich bin auch bei einer 2. Keine Ahnung, würde ich eine 2- geben? Da müsste ich halt suchen, für was steht das Minus? Würden vielleicht einige sagen, ja, unbedingt hätten wir noch müssen was mehr auf Edge machen und sonst wie, wobei ich das nicht so sehe. wäre das Minus vielleicht da, weil es keinen riesigen Splash-Move gab, weil es wirklich eine solide, ruhige Off-Season war bei den Lions, die du halt einfach auch als gutes Team dann hast, wenn man sich die NFL anguckt, die Teams, die jetzt, hatten die Ravens jetzt irgendwie eine außergewöhnliche Off-Season, hatten bei den Eagles kannst du immer sagen, das war der Draft natürlich mal nochmal, den ist nochmal alles so in den Schoß gefallen, aber das ist halt einfach so als gutes Team mit einem guten Roster, kannst du halt nicht jedes Off-Season, wir können es ja machen wie die Bears. Die Bears sind Off-Season-Champions, jetzt zum dritten Mal in Folge, sagt jeder, boah, die Bears hatten eine grandiose Off-Season. Mal gucken, wo sie landen nächste Saison. Bin ich wirklich mal gespannt. Und für mich ist auch immer so ein Indikator, ich habe es eben kurz in der Pause gesagt, wenn du merkst, so dass andere immer auch was suchen in deiner Off-Season, um dir so ein bisschen was anzuhängen, was jetzt dann schlecht war und sowas predikten für die nächste Saison, da weißt du immer schon, da hast du eigentlich alles richtig gemacht, weil wenn andere anfangen zu suchen und versuchen irgendwie was schlecht zu reden, was du gar nicht jetzt wird Ben Johnson etc., was du noch gar nicht so wirklich abschätzen kannst, dann weißt du immer, dann hast du als Team, als Franchise einiges richtig gemacht. Ja, liebe Leute, dann sag ich erstmal bis dahin schon mal vielen Dank an euch. Aber dann zum eine letzte kleine Frage, die man dann als Abschlussfrage nutzen kann, die habe ich auch noch für euch. Und da starten wir mal mit Christian, du hattest jetzt zum Schluss dann eigentlich dann keinen mehr. Und deswegen startest du mit der Frage, was glaubst du denn, wird der Überraschungsspieler werden nächste Saison bei den Detroit Lions? Also welcher Spieler wird entweder einen Breakout haben oder werden alle Augen machen und sagen, boah, den hatte ich eigentlich so nicht auf dem Schirm. Aber wer wird sein, wo du sagst, der wird uns noch zeigen, dass wir falsch lagen, ihn nicht auf dem Schirm zu haben?
Gute Frage. Ich glaube, weil wie mit Edge, man kann nicht zu viel Edge-Spieler haben, man kann nicht zu viel Cornerbacks haben, weil das halt eine sehr verletzungsanfällige Position ist. Ich würde es ja auch für ihn wünschen. In letzter Runde, letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet. Ennis Rakestraw. Oh, einfach, nice. Wie gesagt, weil er auch sehr vielfältig einsetzbar ist, ob jetzt Slot, ob Outside. Er kann, glaube ich, beides spielen. Ich wünsche ihm einfach, dass er verletzungsfrei bleibt. Den anderen wünsche ich natürlich auch keine Verletzung. Aber wie gesagt, die Tiefe ist wichtig. Und von daher glaube ich an ihn.
Er wird wahrscheinlich erstmal hinter Meek. Ich denke, Meek wird starten auf
Meek ist im Slot und Therrien und DJ Reed sind halt die beiden Outside-Corner. Aber
und dann Ennis vielleicht, dass er sich an sogar, je nachdem, was bei Meek ist, da auf Nickel, also da sehe ich ihn eher. Aber ja, guter Call. Kann definitiv sein. Würde ich mich mir wünschen. Wie gesagt, du hast letzte Saison, haben wir nicht sonderlich viel von ihm gesehen, auch verletzungsbedingt. Aber ja. Ich glaube, in dem Jungen steckt auf jeden Fall viel Potenzial. Moritz, mein Guter, wer ist bei dir der Under-the-Radar-Guy?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich gehe mit einer nicht unbedingt populären Meinung jetzt da rein. Ich glaube, auch wenn ich persönlich jetzt ja irgendwo einen Abschuss bei ihm gefunden habe und ihn eigentlich nicht mehr im Team gesehen habe, ich glaube, wir werden dieses Jahr von Jameson Williams einiges mehr sehen, als wir es letztes Jahr gesehen haben. Also nicht im Sinne von, oh, das werden wieder nur, in Anführungszeichen, 1000 Yards, sondern das werden flashy 1000 Yards. Das heißt, er wird dann auch mal tiefe Bomben, also wirklich die ganz tiefen Dinger fangen, ohne sie zu unterlaufen oder mittendrin aufzugeben. Ich glaube, so eine Sachen, die halt eben so einen schnellen Wide Receiver wie ihn ausmachen, ich glaube, die werden wir dieses Jahr das erste Mal ja, wie so ein kleines Feuerwerk bei ihm erleben. Es ist so mein Eindruck, ist so mein Bauchgefühl, ich habe da keinen Beleg für. Und der John Morton könnte es aber mit ihm wirklich ein gutes Stück vorangehen. Ein richtiges Breakout wird es ja nicht sein, weil er hat ja letztes Jahr seine 1000 Yards gehabt. Von daher, ich glaube, wir werden von ihm zumindest vom spielerischen Aussehen her nochmal einen guten Schritt nach vorne erleben. Wenn die Basis scheint ja jetzt da zu sein und wenn jetzt noch dieser Schritt mehr nach vorne geht, dann bin ich da gute Dinge bei ihm.
Ja. Ja.
Er soll ja so ein bisschen im Fitnessstudio gewesen sein, irgendwie ein paar Kilo zugelegt haben. Irgendwo im
Du, das wenn er seinen
in den OTAs im Minicamp war er wohl der große Star, was man so mitbekommen hat. Alle waren total gehypt von ihm.
Wenn er
vielleicht schafft das mal, alle 17 Spiele zu machen.
Ja. Also wenn er seinen komischen Burger nicht mehr am Fressen ist, seine komische Kombination, die er sich da macht, dann ist alles gut. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, was der sich da für Burger zusammenstellt?
Ja. Dass es da was Komisches gibt, ja, aber frag mich jetzt nicht nach der Kombination.
Was ist das? Ist ein Oreo Ice Shake auf einem Hamburger drauf. Und dann irgendwie extra Ketchup.
Ja, irgendwas mit Oreo war es. Also von daher.
Andere trinken Mayo mit Kaffee.
Ja. Genau. Ja, gut, das, ja, keine Ahnung.
Ja, kann man schon. Verrückt, aber mein Gott. Aber ja, er war gehypt. Er wird von allen hoch gelobt. Jeder erwartet sehr viel. Macht Sinn, ja.
Wen hast du denn, Marius?
Genau.
Wen ich habe, das ist eine gute Frage. Ich bin, ja, ich hatte auch Chamber auf dem Zettel.
Aha!
Ich fange mal so rum an. Ich glaube, Sam LaPorta wird wieder eine größere Rolle spielen wegen Morton. Ich glaube tatsächlich, dass Ahmed Hasanin im Special Team eine sehr große Rolle spielen wird. Ich muss ihn einfach nennen. Ich hoffe es, aber auf der anderen Seite, er ist ein Motivationsbiest, er liebt Tackle, er liebt den Kontakt, er ist explosiv, also er wird auf jeden Fall im Special Team eine Rolle spielen. Ich würde es mir wünschen, wenn er den einen oder anderen Tackle for Loss oder Sack auch einfährt, aber ich glaube, wir werden sehr viel Spaß im Special Team haben, vielleicht sogar hier beim Return-Game oder sowas, dass wir da einige schöne Hits sehen, kann ich mir gut vorstellen. Oder halt eben, dass er vielleicht sogar durch seine Explosivität den einen oder anderen Field Goal oder sowas verhindert oder punt, weil er einfach die Leute entweder quasi in den Kicker reinschiebt oder halt, ja, durchkommt.
Sehr schön. Aber ich wusste, du musst ihn natürlich nennen. Das ging nicht anders.
Nee.
Deswegen, das war mir irgendwo schon klar. Und wir wünschen uns das ja alle. Wir wünschen uns das ja irgendwo alle, dass das passiert. Deswegen sehr, sehr schön. Ich gehe mit einem Spieler, den wir heute auch schon mal genannt haben. Und zwar war das der Move, der Moritz ja, glaube ich, mit am besten gefallen hat, nämlich mit Levi Onwuzurike. Dass wir den dafür quasi einen schmalen Taler verlängert haben. Und ich glaube, Onwuzurike hat auch richtig Bock, der weiß das zu schätzen. Und der ist, für mich ist der irgendwie so reif, jetzt das zu zeigen, was er kann. Und ich fände es einfach mega schön, wenn er dann nachher mit Elim in so einer Art Rotation ist und wir haben da zwei Jungs, die sich gegenseitig immer wieder frisch halten, dadurch, dass der andere mal für ihn reinkommt und wir da rotieren können. Das wäre so ein bisschen mein Traum und das dann zusammen mit Aiden Hutchinson auf Edge, also immer frisch durch die Mitte, über die Außen kommt aus was, vielleicht mit einem Marcus Davenport, der gesund bleibt. Da sehe ich einfach so viel Potenzial für unsere D-Line und ja, für Levi Onwuzurike würde ich mir es einfach wünschen, einfach von der ganzen Reise, die er bis jetzt hatte, Ja, wäre einfach nur ein Wunsch von mir auch und mal sehen, ob es funktioniert.
Aber da gibt es ja so viele. Das kannst du ja ewig weiterspinnen. Du könntest Barnes nennen, du könntest Rodrigo nennen, du könntest Vaki nennen. Du könntest mit so vielen weitermachen, wo Potenzial da ist.
Ist das nicht schön?
Ja, wobei gerade bei Levi sage ich halt auch, wie du sagtest, seine Reise beziehungsweise die Verletzung irgendwie, er hat da zwei oder drei Wirbel quasi versteift bekommen, wo halt 90% der Spieler, die sowas gemacht bekommen, danach die Karriere beenden müssen. Also, und er hatte in meinen Augen ja letztes Jahr die erste Saison, wo er nicht verletzt war. Er war ja einer der wenigen aus der Defense, die durchspielen konnten. Mhm. Und er hat für mich letztes Jahr halt einfach schon ein Top-Jahr produziert. Und ich glaube, wenn er da anschließen kann, die Leistung konservieren kann, top. Also absolut. sehr schöner Pick.
Ja. Genau. Ja, ich denke, machen wir einen Haken dran an diese Folge. Vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Vielen Dank natürlich nochmal an euch, dass ihr die Zeit genommen haben. Wir wollen natürlich in der Zukunft ein bisschen regelmäßiger diesen Podcast auch machen. Das wird auch so kommen. Das wird spätestens natürlich zur Season nochmal anlaufen. Da haben wir schon ein paar Pläne für euch. Also seid gespannt. Ansonsten, was steht jetzt noch an? Wir haben demnächst die Mitgliederversammlung des Fanclubs, die erste Mitgliederversammlung, die in Frankfurt stattfindet. Also jeder von euch da draußen, der vielleicht noch nicht im Fanclub ist und doch Bock hat, einfach uns entsprechend anschreiben über lionspridegermany.de. Da könnt ihr euch auch anmelden zum Fanclub, dort reingehen. Und ob wir es noch schaffen jetzt für die Mitgliederversammlung, wird es ein bisschen knapp. Aber wenn ihr uns anschreibt, auf jeden Fall, da kann jeder vorbeikommen. Das ist gar kein Thema. Ansonsten freuen wir uns natürlich aufs Hall of Fame Game der Lions. Da werden wir auch noch ein bisschen was dann dazu machen. Das wird natürlich auch nochmal Content von uns geben. Und falls ich was vergessen habe, dann kann das gerne der Marius gleich noch sagen. Der hat den Kalender besser im Kopf. Das ist so ein bisschen unser Organisator. Ne, eigentlich ist Steffi unser Organisator, aber Steffi hält bei uns alles zusammen. Sie könnte jetzt mich auf alles hinweisen. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Gehabt euch wohl da draußen. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Ich gebe ab an den Marius und sage Go Lions.
Danke dir, David. Ja, ich war gerade überrascht, dass du mich als Organisator beschrieben hast. Also falls irgendeiner meines Freundeskreises das hört, der fällt bei der Passage vom Stuhl. Trotzdem danke. Diese Folge hat super viel Spaß gemacht, oder die Folgen. Es wird wieder regelmäßiger. Wir haben unser Sommerfest. Wir sind in Planung für die ganze Saison, was Watchpartys etc. betrifft. Da wird auf jeden Fall eine Menge kommen. Ich habe richtig Bock. Und Freunde, ich sag's euch, der Countdown läuft. Denn ab diesem Sonntag sind es nur noch 10 Sonntage. Und dann ist wieder Football-Time. Es ist einfach krass. Der Countdown läuft und nicht mal mehr einen Monat und dann haben wir schon wieder das erste Spiel. Also wir haben es bald geschafft, Freunde. Die Sommerpause ist bald durch und dann geht's wieder los und ich freue mich einfach nur tierisch drauf und ja, freue mich auch auf die nächsten Folgen und bis dahin bleibt mir gesund, genießt das Wetter und ja, Go Lions! Jetzt dürft ihr es euch raussuchen. Komm, Moritz, mach weiter.
Mit dem Go Lions.
Moritz kennt nur Jared Goff.
Ich wollte gerade sagen, Jared Moritz, Goff, sein Abschluss Jared ist Jared Goff.
Ja, nee, aber das Problem ist, man kann halt Ahmed Hassanin kann man nicht so gut so. Ne? Weil ich bin genauso wenig wie mit Armand Ross and Brown. Da kriegt man ja einen Knoten in die Zunge. Ich bin mir übrigens gar nicht bewusst, oder ich wüsste mal ganz gerne, ob Hassanin irgendwie weiß, wie viel Liebe er hier aus Deutschland von uns kriegt.
Weiß er. Fun Fact, also er ist mir dann quasi gefolgt und ich habe heute einfach nur aus Scheiß diese Get-to-Know Ahmed Hassanin Story da hochgeladen. Und er reagiert tatsächlich auf alles. Also er ist da schon sehr nah dran. Also das...
Sehr cool.
Also, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr nahbarer Typ.
Sehr cool. Das ist doch cool. Ja, aber ansonsten an Abschiedsworten habe ich nicht viel, außer bleibt sauber, trinkt viel, seid vorsichtig da draußen und ich freue mich schon nächste Woche auf unser Meeting und bis dahin, bis wir uns wieder hören, Jared Goff, Jared Goff, Jared Goff.
Gut, dann mache ich das Ganze zu. Ich freue mich auch. Wie gesagt, in dem Monat gibt es schon Lions Football, auch wenn es das Hall of Fame Game ist. Der August sind da noch ein paar Preseason Games. Kann man gucken, kann man nicht gucken. Es wird kein Starter spielen, aber am 16. geht's Training Camp los. Also da wird dann auch wieder Content mehr als genug reinfliegen. Wir haben bisher halt leider jetzt 6 Wochen oder so saure Gurkenzeit gehabt. Daher auch eher so ein bisschen die sparsame Aufnahme von neuen Folgen. Aber wie gesagt, ab dem Saisonstart wird es entsprechend viel Content geben und darauf freuen wir uns, zusammen mit euch natürlich. Ich freue mich auch nächste Woche mal die ganzen, zumindest einen Großteil der Leute zu sehen, in live und in Farbe, auch mal ein paar andere als die ganzen Gründungsmitglieder. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit einem Go Lions, wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und bis dahin. Ciao.